Schafft es Borussia Mönchengladbach in die Champions League, in den Europapokal oder wird vielleicht doch eine, naja, ist das dann noch eine enttäuschende Saison? Wir werden all diese Fragen besprechen. Jetzt mit Hanna Grobrecht von der Rheinischen Post hier im Rasenfunk. Bevor wir loslegen, noch der ganz kurze Hinweis. Unsere Rasenfunk-Kontonummer hat sich geändert. Ihr müsst bitte ganz schnell eure Daueraufträge umstellen aufs neue Konto. Alle Infos in den Shownotes. Danke an alle, die es schon gemacht haben. Hoffentlich wird auch in dieser Woche noch eine Sendung nur zu diesem Thema erscheinen. Aber jetzt reden wir mal über Gladbach.
Heute im Rasenfunk.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Allein für diesen O-Ton muss Thomas Doll in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen werden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, Hanna Grobrecht. Hi, Hanna.
Hi, Max.
Schön, dass du da bist. Ja, Borussia Mönchengladbach und Europa. Es sind gerade 2 Punkte Rückstand auf die Champions League. Es sind allerdings auch nur 2 Punkte Vorsprung auf Rang 7. Wir wissen noch nicht ganz, ob der vielleicht auch reichen würde, je nachdem, ob Stuttgart das DFB-Pokalfinale gewinnt, wenn Stuttgart unter den ersten 6 Landwünde, jada, 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 kriegen wir alles da noch raus. Aber kommt Borussia Mönchengladbach nach Europa?
Ja, das ist eine gute Frage, wie du die jetzt denken kannst. Werde ich da jetzt nicht Ja oder Nein sagen.
Mensch.
Ja, sorry. Jetzt kommen ja mit Freiburg und Dortmund 2 Spiele, die jetzt, also da braucht man ja nicht drum rum reden, die sind vorentscheidend, wenn nicht sogar schon entscheidend. Ich sag, und ich habe ein bisschen reingehört zu dem, was ihr Montag auch gesagt habt, weil ihr hattet ja die Champions League-Diskussion im Rasenfunk. Und ich glaube, du meintest auch an einer Stelle so, Gladbach hat jetzt nichts mehr zu verlieren aus deiner Sicht. Sie können nur noch gewinnen. Ich weiß auch, wie du das meinst, aber trotzdem sag ich, dass die Chance, dass du jetzt 6 Spieltage vor Schluss dastehst, wo du stehst, die ist so groß, dass du nach dieser enttäuschenden Vorsaison jetzt in dieser Saison diesen kompletten Turnaround schaffst, dass du dich am Ende richtig ärgern musst, wenn du das nicht schaffst. Gerade auch dann mit der Chance, dass du da noch die direkten Konkurrenten im Restprogramm hast. Am letzten Spieltag noch Wolfsburg zu Hause. Das wäre natürlich der Oberkracher, wenn es da irgendwie wirklich noch um Platz 6 gehen wird, weil du hast es schon gesagt, auf Platz 7 sollte man sich ja jetzt nicht verlassen.
Ja, so wie der DFB-Pokal bisher gelaufen ist, definitiv nicht. Und da muss ja auch erstmal der VfB liefern. Aber nimmst du denn das, was du sagst, mit, dass es etwas zu verlieren gibt, nimmst du das auch in Gesprächen mit Spielern wahr? Weil ehrlicherweise für mich ist die Borussia so eine komplette Blackbox und ich könnte mir sowohl vorstellen, dass die richtig nervös werden und ich das einfach nur nicht mitbekomme hier in München, könnte mir aber auch vorstellen, dass denen das alles völlig Schnuppe ist und die sich denken, naja, irgendwie schaffen wir es ja in dieser Saison in jedem Spiel eine Chance zu haben und die Ausfallspiele, die wir mit dabei haben, die haken wir ab.
Ich nehme wahr, dass es eine total positive Energie ist. Und das passt ja auch dann ne, zu dem, was du sagst, sie können nur gewinnen. Ich sehe den Druck bei Gladbach auch ganz anders als jetzt bei Dortmund oder auch Stuttgart, wobei die natürlich jetzt auch nochmal diesen Finalschwung haben. Was so wahrzunehmen ist, ist, dass da alle richtig Bock haben, diese Chance da beim Schopfe zu packen. Und ich glaube auch, dass sich die Spieler richtig, richtig ärgern würden, wenn das nicht klappt. Das ist ja jetzt nicht so, als das Ziel war ein einstelliger Tabellenplatz. Ich glaube, da kann man jetzt langsam einen Haken hintermachen. Da müsste ja jetzt schon alles schief laufen. Aber die wollen nach Europa. Also das, ich glaube schon, dass denen bewusst ist, wie groß die Chance ist. Und man hat ja auch dann in den Aussagen nach dem Pauli-Spiel gemerkt, wie sehr sie sich darüber geärgert haben. Auch das ist ja ein Unterschied zur Vorsaison, dass es da eine viel selbstkritischere Haltung gibt. Und die Fans erwarten es nicht. Also ich glaube, nach dem 34. Spieltag wird die Nordkurve die Spieler so oder so feiern. Die Frage ist dann natürlich, trinkt man dann ein Bier zusammen, weil es im letzten Moment nicht geklappt hat und man dann doch ein bisschen frustriert ist? Oder gibt es da diese große Europaparty im Borussia-Park?
Ja. Aber wenn wir jetzt schon bei diesem St. Pauli-Spiel sind, also wir müssen da jetzt nicht nochmal in die Analyse einsteigen, das haben wir ja auch am Montag schon gemacht. überraschen dich diese Ausfallspiele, wie ich sie jetzt mal nennen würde, noch? Oder hatte das eine eigene Qualität? Denn es gab ja zum Beispiel auch ein Heimspiel gegen Mainz 05, das war auch ein direkter Konkurrent oder ist ein direkter Konkurrent um Europa. Und das wurde auch sehr deutlich verloren mit natürlich einer ganz eigenen Geschichte. Und jetzt dieses 1:1 bei St. Pauli, das sich angefühlt hat wie eine Niederlage.
Das jetzt am Wochenende, da hat mich dann eher St. Pauli überrascht. Das muss man ja so sagen, ne? Ihr habt es ja auch richtig gesagt und das wurde jetzt von vielen Seiten nochmal bestätigt, dass St. Pauli da wirklich die beste Saisonleistung gehabt hat. Damit hätte man halt jetzt nicht zwingend gerechnet. Ich finde auch, und das gehört ja auch zum Spiel, die haben ja nach dem Spiel Spieler und Trainer alle gesagt, wir hätten hier auch 1:3 verlieren können. Thiago Pereira Cardoso hat uns da sicherlich noch das ein oder andere gerettet. Aber eigentlich, und das hätte dann ja jetzt irgendwie auch zur Vorwoche und zur Saison gepasst, eigentlich musst du dich dann ja noch richtig ärgern, dass du das Spiel durch so ein Tor verlierst. Mhm. Also, dass du da diese 2 Punkte liegen lässt, weil du diesen Distanzkracher kassierst. Es ist absolut verdient gewesen, da brauchen wir nicht drüber reden. Gladbach hat wirklich schlecht gespielt und sich da von St. Pauli ja mit einfachen Mitteln den Schneid abkaufen lassen. Die waren ja auch taktisch super eingestellt. Deswegen glaube ich, dass man der Mannschaft trotzdem so ein Spiel auch zugestehen muss, genauso wie dieses 1:5 in Wolfsburg. Mhm. Und ich glaube, und das hätte ich die letzte Saison definitiv auch anders beantwortet, dass sie schon damit umzugehen wissen und dass sie jetzt da gegen Freiburg auch dann wieder eine ganz andere Reaktion zeigen können. Also da bin ich jetzt schon optimistisch und wäre dann negativ überrascht, wenn sie es dann jetzt irgendwie gegen Freiburg und gegen Dortmund binnen 2 Wochen dann komplett verspielen würden.
Es gab es ja tatsächlich in der Saison nur 2-mal, dass man 2 Niederlagen in Folge hatte und das war jeweils auch dann gegen gute Teams die 2. Niederlage, die da immer noch mit dabei war. Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, es hat sich was in der Leistungskultur oder in dem Umgang mit Rückschlägen verändert bei Borussia Mönchengladbach. Wer oder was hat sich denn da verändert? Denn Gerardo Seoane, der ist doch eigentlich wie immer, oder?
Auch das, da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen weiter ausholen. Es sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, durch die das irgendwie so ein bisschen greifbar wird, diese Entwicklung. Also es gab ja wirklich nach der letzten Saison dann einige Tage nach der Saison, wo sich alle Verantwortlichen zusammengesetzt haben. Ich glaube, und das ist dann auch in den vergangenen Monaten mehr und mehr so durchgesickert in Gesprächen, dass der Laden da wirklich einmal intern auf links gedreht worden ist. Es gab ja auch dann die Abgänge von Christoph Kramer, Patrick Herrmann, Toni Janschke. Mhm. Dann hast du ja mit Tim Kleindienst, Philipp Sander, Kevin Stöger auch wieder so 3 Spieler mittleren Alters verpflichtet. Also es gab da nochmal so eine auch Veränderung der Hierarchie, weil da so ein paar alte Hasen weggegangen sind. Dann mussten andere Verantwortung übernehmen. Nico Elvedico, Itakura treten ja auch ganz anders auf als in der Vorsaison. Und da ist einfach wieder eine andere Leistungskultur drin. Also auch das sickert so hin und wieder dann an Kleinigkeiten durch. Da hört man dann, dass es dass in der Trainingsvorbereitung zum Beispiel die Spieler dieses Jahr dann doch deutlich früher im Kraftraum sind für die Trainingsvorbereitung, dass länger da geblieben wird, dass es mal den ein oder anderen Mannschaftsabend gibt. Jetzt kann man sagen, ja, die gibt's doch immer, aber auch die gab es bei Borussia mal eine Zeit lang weniger. Und ja, mit Tim Kleindienst hast du da vorne natürlich einen Arbeiter, der da vorangeht. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn du den da vorne anlaufen siehst, du traust dich da gar nicht mitzumachen. Und nicht die Meter zu gehen. Und auch da hat sich ja Borussia in den Basics komplett verbessert, was intensive Läufe, Sprints etc. angeht. Da waren sie ja jahrelang 17., 18. Jetzt ist man da zumindest mal auf Platz 11 bis 14 irgendwo eingependelt in den jeweiligen Kategorien. Und all das macht sich dann am Ende ja auch dann in den Spielen oder in den Ergebnissen bemerkbar.
Und liegt das dann an Personalien wie eben Tim Kleindienst? Du hast ihn ja schon angesprochen. Das ist ja das, was wir alle sehen. Wir sehen, was er auf dem Platz macht. Und deswegen kann man sich sehr gut vorstellen, na gut, das wird er wahrscheinlich auch im Training machen. Und dann musst du der irgendwie mitziehen, wenn du Konkurrent um die Position bist oder wenn du ihn verteidigen musst im Training. Oder hat sich auch noch was an den Umständen geändert? Denn es ist ja schon interessant. Borussia Mönchengladbach hatte immer dieses Phlegma möchte ich es mal nennen. Also Phlegma ist jetzt ein bisschen zu negativ, aber es hat bedeutet, die Borussia hat es sehr schwer sich immer damit getan, aus den bestehenden Verhältnissen irgendwie eine Kurskorrektur vornehmen zu können. Und sie haben es eigentlich ja immer wieder probiert durch die wilden Trainerwechsel, wo sich auch die Spielidee immer wieder verändert hat. Und trotzdem ist es egal, ob da ein Adi Hütter war, ob da ein Daniel Farke war. Irgendwann lag da wieder dieser Mehltau Mönchengladbachs drüber, möchte ich es jetzt mal nennen. Und ich habe mal Trainingsvideos gesehen von Daniel Farke in der Schlussphase der Saison. Da sind die quasi gegen 10 Feldstangen, mussten sie anlaufen und aufbauen. Und da war so wenig Intensität zu sehen. Es war auch so ruhig. Normalerweise ist es sehr, sehr laut bei Trainings von Fußballmannschaften, dass ich mich wirklich nur wundern konnte. Wie, also ist das jetzt wirklich dann eine nachhaltige Entwicklung, dass es anders ist? Ist es okay, wenn ich da noch so ein bisschen misstrauisch bin?
Ach, natürlich. Geht einem ja manchmal selbst so, dass man da sich noch so fragt, kann man dieser Entwicklung jetzt so trauen? Was sie ja auch gemacht haben und die Personalie finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil sie auch von außen, auch wenn man eng dran ist, nicht so richtig greifbar ist, ist David Ziebung, der ja letzten Sommer offiziell als Sportkoordinator gekommen ist. Den kannte Seoane noch aus Luzern. Also Ziebung war über 20 Jahre in Luzern, hat da 500 Spiele für den Verein gemacht und ist dann letzten Sommer nach Gladbach gegangen, wo man sich ja auch erstmal so gewundert hat, okay, der gibt jetzt das in Luzern auf, um nach Gladbach zu gehen, wo du ja letzten Sommer erstmal gar keine Jobgarantie hattest. Und der ist so ein bisschen der Trainerflüsterer geworden. Also er ist dafür da, alles zu beobachten, Dinge zu hinterfragen. Und ich finde auch ganz interessant, dass er wirklich der Erste und der Einzige ist, der, wenn zur Halbzeit gepfiffen wird, zu Seoane geht, mit Seoane in die Kabine geht. Da werden dann Dinge besprochen, die auffallen. Da geht es auch teilweise um taktische Dinge. Und es war ja auch vom Verein ein riesen Vertrauensvorschuss, Seoane da noch so einen Mann an die Seite zu stellen, weil die Personalie, die Trainerpersonalie wurde damit ja nochmal gestärkt. Und ja, er ist so ein bisschen auch der Vermittler zwischen Trainerteam, zwischen Mannschaft, trifft sich jeden Morgen um 8 Uhr mit Roland Wirkus. Da wird dann gemeinsam der Tag besprochen. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, und das kannst du ja gar nicht, dass Borussia jetzt wegen David Ziebung besser spielt, mehr Punkte holt, wie auch immer. Das sind ja immer noch die Spieler auf dem Feld. Aber das sind einfach so ein paar Rädchen und Mechanismen, die sich so im Umfeld geändert haben und die am Ende des Tages dann sicher auch ihre Effekte haben.
Ganz kurz, wenn ihr im Hintergrund was hört, mein Nachbar bekommt gerade neue Pellets. Ich versuche es rauszufiltern, wenn ihr nichts hört, dann hat das geklappt. Lasst euch bitte nicht davon irritieren. Glaubst du denn, dass das miteinander zusammenhängt, dass man in diese Analyse gegangen ist? Und du hast es ja völlig richtigerweise gesagt und wir haben es ja auch im letzten Rasenfunk Royal dann aufgearbeitet, das Saisonfinish, man weiß gar nicht, ob man es Finish nennen möchte, wenn jemand so über die Ziellinie torket wie Borussia Mönchengladbach, das war ja wirklich schlimm. Also aus den letzten 10 Spielen nur ein Sieg und es war alles in allem sehr schwer zu verdauen. Und dann ist es ja wirklich untypisch, dass man sich zusammensetzt danach mit dem Trainer und aber am Trainer festhält. Glaubst du, dass das vielleicht auch miteinander zusammenhängt, dass Seoane oder vielleicht auch Wirkus gesagt hat, wir brauchen hier noch jemanden, der vielleicht nochmal einen anderen Blick darauf hat, der vielleicht auch nochmal einen anderen Input geben kann, der vielleicht auch Gerardo Seoane hilft, der wahrscheinlich in seiner ganz eigenen Gedankenwelt gefangen ist während der Spiele, zu reagieren auf das, was auf dem Feld passiert? Weil das war ja eigentlich so das Phlegma, was ich vorhin beschrieben habe, das sich dann auf dem Feld gezeigt hat, war ja häufig auch so, dass du unerklärliche Spielhälften hattest. Es war eine Spielhälfte war völlig in Ordnung, die nächste war total passiv und keiner konnte verstehen, woher das jetzt gerade kommt. Also
Hühnerhaufen.
Ja, Hühnerhaufen, wegen mir kann man es auch so benennen. Und das heißt quasi, die Borussia braucht ja jemanden, der auch im Spiel sowas aufbricht. Also, um das nochmal kurz zurück zu der Frage zu kommen, glaubst du, dass das beides miteinander zusammenhängt oder ist es jetzt einfach Zufall, weil Ziebung die Karriere entsprechend beendet hat und verfügbar war?
Nee, also das hing schon klar, also diese Verpflichtung hing schon klar mit der Saisonanalyse zusammen. Und was dann ja auch so ein bisschen aus der Mannschaft kam, war, dass sie sich halt auch nicht so wohl gefühlt haben in der Vorsaison, dass dauernd das System gewechselt wurde von Spiel zu Spiel. Da hast du ja mal Dreierkette gespielt, mal Viererkette. Und das war ja, ist ja jetzt mit so die taktisch offensichtlichste Veränderung, dass du dich jetzt eben auf die Viererkette festgelegt hast mit einer Doppelsechs. Und da ist zum Beispiel auch ja Julian Weigel, der letzte Saison auf den alleinigen Sechser gespielt hat und da gar nicht hinterher kam, die Lücken zu schließen, ist da ja jemand, der da sehr, sehr von profitiert. Und um kurz mal noch bei Weigel zu bleiben, der war ja in der letzten Saison dann, oder ist es ja diese Saison auch, wenn Omlin fehlt, ist er der Kapitän. Und er hat dann auch nochmal neulich an dem Rande des Interviews gesagt, dass ihn das letzte Saison so getroffen hat und so mitgenommen hat, dass er da so als Kapitän dauernd das Gesicht der Krise quasi gewesen ist. Und dass er da aber für sich sehr, sehr viel mitgenommen hat. Man glaubt ja immer, das sind so gestandene Spieler, ne, die müssen immer funktionieren, aber ich fand es sehr glaubhaft und interessant, ja, dass er dann gesagt hat, nee, das war für mich auch ein Learning und ich fühle mich jetzt auch da mit jemandem an meiner Seite viel, viel wohler, bin öfter am Ball, hat er jetzt auch schon das ein oder andere Tor mit einem guten Pass eingeleitet oder direkt vorbereitet und ja, ganz, ganz viele Stellschrauben, die da auch in Kommunikation mit der Mannschaft und mit dem Staff dann angegangen worden sind.
Ja, ganz interessanter Nebenverweis nochmal auf Julian Weigel. Da hat Emre Can auch gerade ein wirklich interessantes Interview im Kicker gegeben, wo er eben auch auf die Kritik an seiner Person angesprochen wird und nämlich genau mit der Formulierung, die du gerade verwendet hast, dass eben Emre Can dadurch, dass er sich immer den Medien gestellt hat, ist auch seine Aufgabe als Kapitän, könnte man zumindest sagen, eben auch zum Gesicht der Krise wurde und dementsprechend sich auch viel Kritik dann an ihm abgeladen hat, weil wenn er dann derjenige ist, der sagt, naja, es war nicht alles schlecht bei unserem 1:2 gegen den Abstiegskandidaten, dann sagen natürlich alle ja, Can, was ist eigentlich mit dir los? Und er hat dann die Formulierung verwendet, naja, nachts auf deinem Kopfkissen, da liegst du alleine und dann musst du irgendwie einen Umgang damit finden. Und vielleicht noch artverwandt dazu ist es auch zumindest interessant, dass Nico Schlotterbeck sich jetzt nach der Bekanntgabe seiner Verletzung damit auch aus allen sozialen Netzwerken erstmal zurückgezogen hat. Also vielleicht darf man das wirklich nicht kleinreden, was da auf die Spieler einprasselt und was sie eben auch, ja, was das auch in ihrem Spiel verändern kann. Aber wenn wir bei Julian Weigel sind, sind wir ja auch schon so ein bisschen in der Schlüsselzentrale des Gladbacher Spiels, also im Mittelfeld und in der Frage, naja, in welchem Tempo und in welcher Art und Weise wollen wir denn angreifen? Auch ein großes Thema bei der Borussia in der Vergangenheit. Du hast jetzt schon gesagt, Julian Weigel hat Nebenmänner bekommen. Da haben wir jetzt mit Philipp Sander jemanden, der mutmaßlich noch eine Weile ausfallen wird, weil sich ein Infekt aufs Herz gelegt hat und sie da jetzt sehr vorsichtig sein müssen, natürlich. Und wir hatten aber natürlich auch Rocco Reitz, der praktischerweise jetzt wieder fit ist und aktuell diese Rolle ausfüllen kann. Wir hatten aber auch noch jemanden wie Kevin Stöger. Und das wäre, glaube ich, wenn die Borussia von den 50-50-Spielen ein paar mehr verloren hätte in der Saison. Ich glaube, da hätten wir jetzt schon an dieser Stelle längst drüber gesprochen, warum spielt eigentlich Kevin Stöger keine Rolle bei Gerardo Seoane? Also wenn du mal auf diesen Mannschaftsteil Mittelfeld blickst, was sind da deine Gedanken zu? Was sind so die bisherigen Erkenntnisse der Saison?
Jetzt, wo du Kevin Stöger sagst und wir bei der 6 sind, finde ich ganz interessant, weil tatsächlich hat Stöger in den vergangenen Wochen, wenn es dann im Abschlusstraining mal ein 11 gegen 11 gab, öfter mal auf der 6 gespielt, einfach weil da ja auch ja die Personallage das nicht immer so hergegeben hat, dass da Weigel, Reitz und Sander fit sind. Du hast es ja treffend gesagt, das ist ja diese Saison ja Jobsharing gut getimed, weil irgendwer kann im Zweifel immer spielen. Und ja, weiter vorne, also auf der zentralen Position im Mittelfeld, also in der Offensive, da leidet Stöger natürlich auch darunter, dass es Alassane Plea diese Saison so gut macht und dass er ja viel mehr noch dieses Stürmergehen, Schrägstrich Torgehen mitbringt. Also ich sehe in der Konstellation jetzt nicht, dass Kevin Stöger irgendwie noch diese Saison großartig auf Startelf-Einsätze kommt, wenn da die anderen fit bleiben. Und ja, dann ist es für ihn am Ende natürlich auch keine zufriedenstellende Saison. Das muss man ja auch so sagen.
Und wie würdest du die Entwicklung der anderen beiden genannten beschreiben, also Rocco Reitz und Philipp Sander?
Philipp Sander bin ich jetzt absolut positiv dann auch überrascht. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte er nicht schon was vorzuweisen gehabt. Er war ja auch, ne, Kapitän bei Holstein Kiel. Aber er hat schon eine Zeit gebraucht, um sich auch, glaube ich, so Sachen zuzutrauen, die in der zweiten Liga funktioniert haben und wo er so auch lernen musste, dass das Spiel in der Bundesliga jetzt für ihn gar nicht so großartig anders ist, aber wo ihm so ein bisschen auch der Mut gefehlt hat. Ich finde, man hat jetzt am Sonntag in Hamburg ganz gut gesehen, dass Philipp Sander der Mannschaft da vielleicht gut getan hätte, weil er im Vergleich zu Rocco Reitz dann eher derjenige ist, der da, Gladbach hat ja viele lange Bälle schlagen müssen, der sich da aber nochmal für einen kurzen Pass anbietet, der das Spiel verlagert. Rocco Reitz musste wieder 90 Minuten gehen, obwohl er ja erst so richtig seit der Länderspielpause wieder fit ist. Das hat hinten raus, glaube ich, auch richtig Energie gekostet. Und ja, wäre mir sicher, wenn Philipp Sander jetzt fit wäre, dass er auch definitiv noch seine Spielanteile bekommen hätte. Und ja, Rocco Reitz traue ich auch noch mehr zu, als er in dieser Saison so im Gesamten gezeigt hat. Er ist ja nicht mehr so der Überraschungskandidat, hat es da sicherlich auch schwerer, aber ja, da denke ich auch, dass es da nächste Saison nochmal einen Schritt nach vorne gehen kann oder auch gehen muss.
Ist auf jeden Fall sehr interessant, welch unterschiedliche Spielertypen das auch sind. Also wenn man es ganz, ganz, ganz holzschnittartig machen würde, würdest du sagen, du hast den Passer, das ist Julian Weigl, du hast den Dribbler, das ist Rocco Reitz und du hast den Zweikämpfer, das ist Philipp Sander. Wie gesagt, sehr holzschnittartig, aber interessant, dass es dann ausgerechnet dem Pragmatiker, nächster Holzschnitt, Gerardo Seoane, dann halt sehr gut gelingt, die dann doch für jedes Spiel so zu kombinieren, wie es passt. Wobei da natürlich, muss man ja sagen, auch Ausfälle mit dazu kamen. Also er hatte nicht immer Zugriff auf alle drei. Das wäre schon eine sehr interessante Frage, wie das gelaufen wäre, wenn alle drei immer komplett topfit gewesen wären. Jetzt haben wir, was Ausfälle angeht, also zum einen die Philipp Sander-Nachricht, dass eben er auf unbestimmte Zeit erstmal ausfällt. Und es ist eigentlich fast zu vermuten, dass man da jetzt völlig zu Recht sehr, sehr vorsichtig sein wird. Wir haben mit Nathan Ngumu noch einen zweiten Spieler, der sich die Achillessehne gerissen hat und damit eben auch sehr lange ausfallen wird. Welche Auswirkungen wird das deiner Meinung nach haben?
Ja, also kurzfristig ist natürlich so, dass Seoane da für den Rest der Saison eine erste Einwechseloption fehlt. Und das ist ja jetzt auch, muss man ja fast sagen, ähnlich tragisch passend wie bei Reitz Sander, also Honorar gerade wieder fit, aber eigentlich halt auch noch nicht fit, um da jetzt jedes Wochenende die 90 Minuten zu gehen. Also da würde Nathan Gumo auf jeden Fall seine Einsätze noch bekommen. Ich muss sagen, ich hätte ihn aber jetzt auch für den Rest der Saison nicht in der Startelf verortet, aber das macht die Verletzung ja nicht weniger tragisch, also dass sie auch beim Auslaufen da am Sonntag passiert ist. Da hat Seoane auch nochmal gesagt, dass es für alle ein brutaler Schock gewesen ist. Und da muss ich Gladbach natürlich jetzt auch im Sommer, um den Bogen zum Transferfenster zu spannen, fragen, wie sie das auffangen. Weil also vor November oder Oktober, November wird es da ja wahrscheinlich bei so einer Verletzung im Optimalfall überhaupt nichts mit einsetzen. Also wenn alles optimal verläuft, wird es halt dann irgendwann im Herbst. Und da dann darauf zu setzen, dass Honorar da die ganze Zeit durchkommt, wenn du vielleicht sogar noch Europapokal spielst, das ist dann auch zu riskant. Zumal ja Thomas Tschwanscherer jetzt auch nicht der ist, der da bislang für sich werben konnte, egal auf welcher Position.
Mhm. Ja, man hat schon eine brutale Abhängigkeit auch von Tim Kleindienst erkannt. Und in manchen Spielen habe ich auch den Eindruck gehabt von der Borussia, dass also Alassane Plea, wenn er in Form ist und quasi in die richtigen Szenen reinkommt, weil die Gegner ihn nicht zu fassen bekommen, dann ist er einer der besten Offensivspieler der Liga. Und die Geschwindigkeit von Robin Hack, die schien mir auch manchmal den Unterschied gemacht zu haben. Und nämlich auch im Pressing. Also weil generell ist ja das Anlaufen aggressiver geworden, weil du hast jetzt Tim Kleindienst und der macht das eben auf eine ganz unverwechselbare Art und Weise, aber dahinter muss er nachgerückt werden, ansonsten bringt das gar nichts, wenn da vorne jemand im Vollsprint anläuft. Und Robin Hack, also mir ist schon aufgefallen, dass Gegner gegen Gladbach, wenn Kleindienst und Hack auf dem Feld stehen, tendenziell lieber über links aufbauen, weil rechts hast du weniger Zeit im Pressing, weil die beiden echt im großen Tempo kommen. Und das finde ich schon interessant, wie die sich ergänzen und gleichzeitig ist aber die Frage, wie groß man das Thema machen möchte, dass es schon einen Unterschied macht, ob man mit Tim Kleindienst spielt oder ohne Tim Kleindienst, weil auf der einen Seite ist es ein Ausdruck seiner Qualität und man kann ja auch nicht erwarten, dass man mit einem Transferfenster alle Positionen doppelt besetzt hat. Das wäre in der optimalen Welt so, aber dann wäre Thomas Tschöntscharan ein anderer Spieler und vielleicht wäre dann auch eine andere Stimmung, wenn er nicht spielt. Aber definitiv ist es ja noch so. Mit Tim Kleindienst ist es ein anderes Spiel als ohne Tim Kleindienst. Glaubst du, dass das nochmal im negativen Thema werden könnte für die Borussia in der Zukunft?
Ja, es kommt ganz drauf an. Grundsätzlich muss man ja sagen, ist Tim Kleindienst ja ein Spieler, der zum Glück wenig von Verletzungen geplagt ist. Da kann er ja schon einiges aushalten und wegstecken. Also ist ja jetzt auch nicht so, als wäre es ein Spieler, der in den Zweikämpfen geschont wird oder der sich selbst schont. Das ja ganz und gar nicht. Und die Abhängigkeit darf man halt nicht wegdiskutieren, ne? Also 30% aller Bundesliga-Tore für Gladbach, also hat 15 Tore geschossen bei 45 erzielten. Allein das sagt ja schon was aus. Und dann hast du noch mit Alassane Plea jemanden, der jetzt 10 Tore gemacht hat. Ich sehe auch diesen Backup von Tim Kleindienst als große Aufgabe im Transfersommer. Jetzt fragen sich natürlich viele Fans, Moment, Kleindienst und Transfersommer, was passiert da? Was macht Tim Kleindienst, wenn er doch der ein oder andere große Club anklopft? Weil den würde ich mir mal fett auf meine Wunschliste schreiben. Gerade wenn man mich jetzt nach meiner Einschätzung fragen würde, dann würde ich ihm auch raten, in Gladbach zu bleiben und kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass er nach einem Jahr verschwindet. Das wird mich dann schon doch sehr wundern.
Ja, das sind dann immer nochmal so weiche Faktoren, die mit dazukommen bei der Frage, ob du dich vor Europa qualifiziert hast oder nicht, dass du damit halt den Spielern, die immer lieber nochmal einen Wettbewerb spielen, als unter der Woche zu trainieren, trotz aller Strapazen, denen bietest du ja damit auch etwas, auf das man sich freuen kann in der neuen Saison und das kann dann auch ein Argument sein, beim Team zu verbleiben, ohne dass ich jetzt sagen will, ich würde bei deiner Einschätzung eigentlich mitgehen, ich würde ihn jetzt auch nicht so einschätzen, dass er gleich wechselt, aber betrifft ja auch noch andere, aber nachdem wir jetzt hier sowieso gerade in der Kaderanalyse gelandet sind, dann müssen wir die letzten beiden Zonen des Feldes auch noch besprechen. Lass mal erst die Verteidigung machen und dann kommen wir zum Königssegment, den Torhütern. Dann lass mir erklären, was da eigentlich gerade los ist. Auch in der Abwehr ist es ja interessant. Also vorhin, als du gesagt hast, das Team hat als Rückmeldung gegeben, dass auch ein bisschen zu oft die Formation geändert wurde. Wechsel zwischen Vierer- und Fünferkette vor allem und eben die Frage, ob Weigl alleiniger Sechser spielt. Da habe ich kurz aufgehorcht, weil den Wechsel zwischen Viererkette und Fünferkette, den sehen wir ja jetzt eigentlich an jedem Spieltag nur innerhalb von Spielen. Und er verläuft so geräuschlos, dass du ihn eigentlich auch leicht übersehen könntest. Zum einen, weil manchmal die Außenspieler sich so tief fallen lassen, dass aus der Viererkette eine Fünferkette wird, obwohl es nominell eine Viererkette ist. Also Honorar spielt da manchmal auch auf der Außenposition oder in Robin Hack, je nachdem, was die Gegner so anbieten. Und zum anderen aber eben, weil es so reibungslos verläuft. Also da kommt eben der junge Chiarodia zum Beispiel rein und du merkst gar keinen Unterschied. Oder irgendwann spielt Marvin Friedrich wieder eine richtige Rolle. Auch so ein Mirakel, warum er es eigentlich nicht so wirklich geschafft hat, sich zu etablieren bei der Borussia. Und dann hat er es geschafft und eigentlich berichtet auch niemand drüber, weil es eben einfach nicht auffällt, nicht negativ auffällt. Also was ist da mit der Abwehr passiert, dass die mit diesem Wechsel so gut umgehen können und eigentlich auch relativ stabil stehen in den allermeisten Spielen?
Ja, wir ziehen ja hier dann gerne die Vergleiche zur Vorsaison und da ist ja dann eben auch, ne, das Wort Hühnerhaufen gefallen und das war ja letzte Saison, da gab es so viele Negativbeispiele, wo du immer das Gefühl hattest, der Gegner ist im eigenen Strafraum noch da irgendwie zwei Mann mehr, weil immer noch jemand an den Ball kommt und es wirkte immer so gedankenlangsam, also Koita Kura und Nico Elvedi haben ja letzte Saison auch wirklich einer ihrer schwächeren Saisons gespielt. Und jetzt sind sie diese Saison, also wenn sie so weitermachen, war es definitiv eine gute Saison. Aber sie sind ja jetzt auch mal wieder auf normalem internationalen Länderspielniveau angekommen, sage ich mal. Auch wenn Nico Elvedi zuletzt dann nicht dabei gewesen ist. Und spielen jetzt auch das, was man von ihnen erwarten kann und auch erwarten muss. Wurden vielleicht, das habe ich ja am Anfang so ein bisschen angedeutet, auch durch die Veränderungen im Kader einfach nochmal so ein bisschen mehr in die Pflicht genommen, da auch voranzugehen. Ich glaube, das tut ihnen gut. Und was man ja zur Fünferkette noch sagen kann, die ja jetzt immer so ein bisschen der Rettungsanker bei Führungen sein soll, da fehlt es mir aber dann auch jetzt wirklich noch, also das wäre dann wahrscheinlich der nächste Schritt, wo die Frage ist, ob man das diese Saison noch hinbekommt, dass man da für mehr Entlastung sorgt. Also dieses jetzt auch wie in Hamburg hinten reinstellen mit 6, 7 Leuten auf einer Linie, hoffen, dass da nichts mehr passiert. Das ist ja, es ist gut gegangen, auch in der Vorwoche, also in der Vorwoche gegen Leipzig, ne? Dieses solide Verteidigen klappt ja komplett, den Gegner jetzt auch nicht so die Masse an Großchancen gewähren, das funktioniert. Aber ja, der nächste Schritt wäre da einfach, dass man sich auch, egal wie der Gegner heißt, da aus diesen Druckphasen mehr und mehr befreien kann, weil das habe ich jetzt in den letzten Spielen dann doch ein bisschen vermisst. Das war dann immer so eine Zitterpartie hinten raus.
Ja, das stimmt schon. Es war schon sehr defensiv. Und du hast da auch zum Teil dann eben Spiele gehabt in der Saison, in dem man nur mit einem Tor geführt hat, wo man auch den Eindruck hatte, das würde jetzt dem Spielverlauf eigentlich gar nicht so sehr entsprechen. Aber wenn eben der Entlastungsangriff fehlt, mit dem man mal den Konter abschließen kann zum 2:0, dann passiert es im Fußball eben, dass du auch mal unentschieden spielst. Also du hast jetzt über die Innenverteidiger gesprochen. Wir haben ja dann mit Lukas Ulrich zum Beispiel noch eine interessante Personalie auf links und natürlich die ewigen Joe Skelly und Luca Netz. Über die wurde schon so viel gesprochen im Rasenfunk gefühlt, seitdem sie 11 Jahre alt sind, dass man, also die sind ja quasi schon Urgesteine, fast schon, obwohl das Alter gar nicht so sehr hergibt. Aber wie würdest du denn diese Position beurteilen und eben auch, welchen Sprung da Lukas Ulrich gemacht hat, der ja eine wirklich ernsthafte Alternative ist inzwischen?
Ja, und der ja auch Luca Netz einfach nicht nur in Gladbach, sondern auch in der U21 verdrängt hat. Also da muss man ja auch sagen, jetzt im Sommer U21-EM, da wird dann Stand jetzt Lukas Ulrich hinfahren und nicht Luca Netz. Deswegen ist Lukas Ulrich natürlich einer der Gewinner der Saison, bei dem man jetzt auch aber merkt, kommen jetzt auch mal Negativausschläge nach unten, was ja aber auch, was ihm zugestanden werden muss. Ja, und bei Luca Netz ist die Entwicklung ja ähnlich wie zwischenzeitlich auch mal bei Joe Skelly eher stagniert. Joe Skelly hat aber den Vorteil, dass er da in Stevie Liner jetzt auch nicht den Konkurrenten hat, der da so Druck macht, und vor allem auch, dass er typisch auch für US-amerikanische Spieler, dass er ja für sich auch so aufgestellt ist, dass er quasi nie verletzt ist. Also Lukas Ulrich hat da ja auch ganz klar von der Netzverletzung profitiert. Man weiß jetzt nicht, wie es ohne gewesen wäre. Dann hätte Lukas Ulrich da mit Sicherheit nicht die Anzahl der Startelf-Einsätze gehabt. Aber das ist ja eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man Spielern einfach diese Plattform gibt und die Chance dann auch genutzt wird. Das ist ja im Tor, wo wir gleich da noch zukommen, gerade sehr, sehr ähnlich.
Ja, das stimmt natürlich. Und Joe Skelly eben auch erst 22 Jahre alt, obwohl er wirklich älter aussieht. Aber weil du das gerade so in dem Nebensatz gesagt hast, dass seine Athletik ein Vorteil ist gegenüber manch anderem im Kader. Wie kann denn das eigentlich sein, dass in diesem Prozentbereich des Leistungsfußballs, des Leistungssports, es noch solche Unterschiede geben kann? Macht er da deines Wissens nach was anders als seine Konkurrenten?
Nee, das würde ich jetzt also im täglichen Training etc. nicht sagen. Bei ihm habe ich es einfach immer tatsächlich darauf geschoben, dass er in den USA ausgebildet wurde. Und da weiß man ja, dass da schon, es fängt ja beim Schulsport an, dann auch in den Vereinen, dass da einfach das ein ganz, ganz großer Faktor ist. Und der sieht ja aus, also der sieht seit Tag 1 so aus, als wäre er einfach 24. Er spricht auch so, er ist auch so reif. Und hatte da ja wirklich nach dem ersten halben Jahr, wo er sich so ein bisschen in der U23 eingegroovt hat, echt keine Probleme in der Bundesliga zu bestehen. Er hat halt gewisse andere Schwächen, ne, auch mit Ball vor allem. Aber ja, auch bei ihm, also wird es, glaube ich, dann, du hast ja, fand ich dann auch ganz interessant, eben gesagt, dass Europa ein Argument sein kann. Also gerade für Spieler wie Joe Skelly, Nico Elvedi, auch Koita Kura, wäre eine Europateilnahme natürlich das Argument, in Gladbach zu bleiben, vor allem mit Blick auf die WM. zu der ja alle dann auch wollen. Und da wäre ja natürlich ein Wechsel, der dann in die Hose gehen würde, das Schlimmste, was passieren könnte.
Ja, sehr richtiges Argument, stimmt. Spieler denken ja logischerweise immer in Turnieren. Also, da müsste man wirklich nochmal genauer auch vielleicht mit Joe Skelly drüber sprechen, aber es stimmt natürlich, in den USA wird wirklich auch im Fußballbereich anders ausgebildet. Das sieht man, wenn man sich die Major League Soccer oder auch die NWSL anguckt bei den Frauen. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema, über das auch viele andere sehr viel reden. Was ist denn im Gladbacher Grundwasser, dass man nur gute Torhüter hat, und zwar auf Position 1, 2, 3 und 4?
Zaubertrank. Nee, ja, es ist ja tatsächlich so, dass du seit Marc-André Ter Stegen 2011 da einfach keine Sorgen und Probleme hast, was sich ja aber auch erst dadurch gezeigt hat, dass es eben dieses Verletzungs-Hin und Her gegeben hat. Es ist ja so, dass Jonas Omlin, seit er 2023 im Januar gekommen ist, nie mehr als 7 Spiele am Stück für Borussia gemacht hat, weil dann immer wieder irgendwas war, weil er so anfällig ist, muss man ja leider sagen. Und das hat natürlich Türen geöffnet. Ganz spannend ist ja auch, dass eigentlich, wenn alles irgendwann mal so gelaufen wäre, wie man es erwartet hätte, dann wäre wahrscheinlich Jan Olschowski anstelle von Moritz Nikolas. Also den vergessen ja auch viele. Der ist gerade zu Alemannia Aachen verliehen in die dritte Liga. Und der hatte halt auch ganz, ganz großes Pech, dass er sich im Sommer 2023 im letzten Sommerkick-Testspiel, also im Mai, im Testspiel nach der Saison in Halle, hat er sich den Daumen gebrochen. Und das hat ihn in der Sommervorbereitung komplett zurückgeworfen. Und dadurch ist eigentlich erst Moritz Nikolas so das erste Mal offensichtlich an ihm vorbeigezogen. Und war dann ja auch gefragt, als dann Omlin sich so häufig verletzt hat. Und ist er jetzt jemand, wo du einfach hoffen musst, dass er zur kommenden Saison wieder fit ist? Wobei man ja auch sagen muss, es zeigt sich ja gerade mit Pereira Cardoso, hat man da ja auch ein Talent in der Hand, das man offensichtlich sehr sorglos einfach spielen lassen kann.
Aber liegt das an den Torwarttrainern, dass man da so ein ähnliches Level hat bei den Torhütern? Wir jetzt gar nicht alle miteinander gleichsetzen. Oder ist es sehr gutes Scouting? Ich meine, es ist sehr absurd. Also ich war gestern Abend in der Arena und habe das Spiel Bayern gegen Inter gesehen. Und da stand ja mit Jan Sommer auch jemand, wo man gestern auch wieder sehr gut gesehen hat. Ja, auch kein so schlechter Torhüter. Dass der jetzt bei Inter spielt, wundert einen auch nicht komplett. Also was würdest du sagen, ist es quasi jenseits von, dass das eben gute Spieler sind und sie auch die Möglichkeit hatten, sich zu zeigen? Das ist natürlich richtig. Wenn sich einfach Jonas Omlin nicht verletzt, dann führen wir diese Diskussion einfach gar nicht, weil er wahrscheinlich dann Stammtorhüter ist. Aber kann man da noch ein bisschen mehr Einblick gewinnen?
Ja, ich merke schon, du willst es hier komplett aufdröseln, aber können wir sehr, sehr gerne machen, weil ich es auch total spannend finde, wie lange sich diese Geschichte jetzt auch schon zieht. Man muss vielleicht auch wissen, dass Moritz Nikolas und auch Jonas Kersken, der ja mittlerweile fest bei Arminia Bielefeld spielt und den jetzt sicherlich viele auch in der verrückten Pokalsaison von Bielefeld verfolgt haben, der jetzt auch im Pokalfinale steht und in der dritten Liga wirklich auch Woche für Woche gute Leistungen zeigt. Er und Nikolas sind aus der Essener Jugend eigentlich. Mhm. Also die sind beide erst in der U19 nach Gladbach gekommen. Jonas Kersken hat zum Beispiel nie ein Jugendspiel für Gladbach gemacht. Ich glaube, bei Moritz Nikolas sind es 16 U19 Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also diese Grundausbildung ist woanders erfolgt, aber, und das hast du eben dann ja auch schon in die richtige Richtung geleitet, du hast natürlich mit Uwe Kampfs, Steffen Krebs, der jetzt mittlerweile wieder in Stuttgart ist, und dessen Nachfolger Fabian Otte, der jetzt Torwarttrainer in Liverpool ist, hattest du natürlich Torwarttrainer, die da einfach sehr, sehr viel Input gegeben haben. Gerade Krebs und Otte sind ja dann auch eher stehen so ein bisschen für neuen Ansatz, für dieses moderne Torwarttraining. Das macht, glaube ich, sehr viel aus. Und da du ja jetzt auch Jan Sommer erwähnt hast, alle haben über die Jahre, also für Jan Olschowski, Jonas Kersken, Moritz Nikolas mehr oder weniger lang mit Jan Sommer trainiert. Auch das ist sicherlich ein Faktor, wenn du da tagtäglich mit so einem Weltklasse-Torwart, muss man mittlerweile ja sagen, einfach trainieren kannst. Da kannst du als junger Spieler sicherlich sehr, sehr viel mitnehmen. Und bei Pereira Cardoso hat dann ähnlich wie bei Nikolas und Kersten natürlich auch das Scouting seinen Teil dazu beigetragen. Gerade Luxemburg finde ich den Markt ja super spannend und Pereira Cardoso hat da wirklich von Anfang an beeindruckt, weil er auch da zum ersten Sichtungstraining oder Probetraining in Gladbach gekommen ist, die Spieler in allen Sprachen coachen konnte. Also er spricht ja Englisch, Deutsch, Französisch und mit Julian Weigel zum Beispiel auch immer Portugiesisch in der Kabine. Das ist auch ganz witzig und kannte auch direkt alle Spieler beim Namen aus der Jugend. Und der meint's ernst, der ist da sehr, 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 sehr einfach fleißig und auch gewillt zu lernen und scheint auch charakterlich sehr, 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 sehr fein zu sein. Also kann er noch kurz eine Anekdote, ich glaube, aus dem vergangenen Dezember erzählen. Da hat die U19 in Leverkusen gespielt und Pereira Cardoso war gesperrt wegen einer roten Karte, ist aber natürlich trotzdem mitgefahren, auch wegen der kurzen Distanz. Und er war dann derjenige, der nach dem Spiel die Kabine gekehrt hat, der sich da einfach von sich aus den Besen genommen hat und da sauber gemacht hat. Und das finde ich eigentlich, sagt dann ja auch viel über so einen jungen Spieler auf, weil das hat keiner von ihm erwartet oder das war ja dann eigentlich nicht seine Aufgabe.
Hm. Ich will da jetzt kein Problem reinreden, also will jetzt nicht sagen, oh Gott, was macht jetzt Seoane, wen von denen lässt er spielen, aber welche Unterschiede würdest du denn zwischen Nikolas Omlin und Pereira Cardoso sehen?
Ja, du hast ja kurz zu deiner ersten Frage, also das klang jetzt dann auch nochmal zu Beginn der Woche beim Training durch, also sollte Jonas Omlin diese Saison nochmal spielfit sein, dann wird er auch spielen, auch wenn da die Fans ja teilweise hoffen, dass Pereira Cardoso jetzt einfach da bis zum Saisonende im Tor bleibt. Das kann passieren, weil Jonas Omlin ja jemand ist, der, muss man so sagen, leider immer wieder für verletzungsbedingte Rückschläge zu haben ist. Aber sollte er nochmal irgendwie fit sein, dann wird er da nochmal ins Tor zurückkehren. Und was sie ja alle eint, und das ist ja auch nochmal in Gladbach ein Unterschied zu vorher, ist allein schon mal die Größe und diese Präsenz, weil gerade in Jan Sommer hattest du ja eher und Jan Olschowski ist auch um die 1,83 groß, hattest du ja eher einen kleinen Torwart. Das hat sich ja in Gladbach komplett gewandelt, dass du da hinten jetzt Leute drin hast, die eine gewisse Größe mitbringen. Was Pereira Cardoso kann, haben wir jetzt alle gesehen. Die Strafraumbeherrschung passt. Ist auf der Linie, hat gute Reflexe. Würde da jetzt aber noch kein endgültiges Fazit ziehen, einfach weil er dann ja jetzt doch noch nicht so viel drauf bekommen hat. Was mir bei ihm nur gefällt, ist, dass er nicht so waghalsig ist mit dem Ball am Fuß, da kein Risiko eingeht und sich dann noch nicht zu schade ist, mal den Ball lang zu spielen, auch wenn der Plan vielleicht ein anderer ist. Und gerade im Spiel mit Ball hat sich Moritz Nikolas, und das war dann auch ein Argument, warum Seoane sich dann letzten Herbst endgültig auf ihn festgelegt hat, gerade da hat er sich ja überragend verbessert. Da war am Anfang immer noch so, da ist schon noch mal ein Unterschied zu Omlin zu sehen. Also Nikolas ist da einfach leistungsmäßig mehr und mehr an Omlin herangerückt, hat ihn ja jetzt auch durch den Spielrhythmus, den er hatte, da auch zwischenzeitlich einfach zurecht überholt.
Mhm. Und diese Sehnsucht nach Cardoso, also die ist ja erklärbar, weil neu und jung ist immer besser. Und er spielt ja auch sehr spektakulär, beziehungsweise er hatte jetzt Spiele, in denen er auch glänzen könnte. Wenn Gladbach das total easy Rutte spielt gegen St. Pauli, dann reden wir wahrscheinlich viel weniger über Cardoso, als wenn Gladbach keinerlei Entlastung schafft und total viele Schüsse zulässt. Aber siehst du da nochmal etwas, was den anderen fehlt? Oder ist das jetzt eben eher eine verständliche Verklärung und Begeisterung der Fans? Weil man will ja immer das Juwel entdecken und man freut sich ja auch so mit jungen Spielern. Denen sieht man doch am meisten an, was es bedeutet, Profifußball zu spielen. Und du hast es ja auch dem Team angesehen, das eben nach gewonnenen Spielen komplett zu Cardoso läuft und sich mit ihm zusammen freut. Ich habe auch schon mehrmals die These gelesen von Gladbach-Fans, die gesagt haben, vielleicht ist auch deswegen die Abwehr so viel stabiler, weil sie wollen halt für ihn jungen Torhüter da alles wegräumen. Kann ja alles sein.
Ja, die Beobachtung würde ich sogar so ein bisschen auch teilen, dass es irgendwie so wirkt, ne, als wäre da nochmal so 1% mehr da, und ist ja auch schön zu sehen, wie sich da nach Siegen gemeinsam gefreut wird, wie erst alle Pereira Cardoso gratulieren, statt da irgendwie direkt zur Fankurve zu rennen. Und also ich sehe jetzt nicht da, dass Cardoso jetzt schon besser oder weiter ist als Moritz Nikolas. Also dafür hat Moritz Nikolas ja auch im Laufe der Saison, ich glaube, wenn man mal auf die Zahlen schaut, dann auch 7 Tore verhindert, also die aufgrund der Qualität der Chancen drin gewesen wäre. Also so weit ist Cardoso noch nicht. Trotzdem verstehe ich natürlich, wie das so total die Fantasie weckt. Komm, lass den doch jetzt einfach drin. Es läuft doch. Ich sag auch, dass du dann vielleicht gegen Ende der Saison an den Punkt kommst, 32., 33. Spieltag, Omlin ist wirklich wieder fit, dann sehe ich das auch als Risiko, da zu tauschen. Also auch wenn jetzt Ioane sagt, nee, dann steht er wieder im Tor. Aber das Risiko mit Omlin, der keinen Rhythmus hat, keine Spielpraxis, ist dann ja für mich nicht geringer als mit einem seit Montag 19-jährigen Torwart, der einfach sich diese Sicherheit und dieses Selbstvertrauen und dieses Momentum auch auf seiner Seite hat. Und dass man jetzt sagt, dass Nikolas in der kommenden Saison wieder im Tor ist, das hat er sich dann auch einfach erarbeitet, das hat er sich verdient. Das sollte schon auch so sein. Die Frage ist natürlich, was passiert mit Jonas Omlin? Ich sehe da so für ihn kaum Platz, weil Nummer 2 von vornherein ist ja für ihn eigentlich auch nicht so sinnig. Auch da, mit Blick auf die WM 2026, auch wenn es ja da in der Schweiz auch noch durchaus andere Kandidaten gibt für die Nummer 3.
Ja, da gibt's wirklich so einige bei der Schweiz, das muss man sagen. Also wir werden das mit den Torhütern weiter verfolgen, aber es ist wirklich interessant, welche positive Lage da Gladbach hineingekommen ist, und allein über die Torhüter bei Borussia Mönchengladbach könnte man mal ein Tribünengespräch machen. Aber wenn wir dann jetzt mal versuchen einzuordnen, wie diese Saison zu bewerten ist, jetzt unabhängig vom Ausgang, weil kurzfristig würde es natürlich so sein, sollte man jetzt Europa verpassen, dann wäre man kurzfristig frustriert, und sollte man die Europa League erreichen, dann wäre man relativ euphorisch, und sollte es sogar die Champions League werden, also dann wird in Gladbach kaum ein Stein auf dem anderen bleiben, und nach dem, was ich von der Gladbacher Innenstadt so kenne, wäre das vielleicht gar nicht so schlimm an mancher Stelle. Entschuldigung, ich wollte jetzt eigentlich gerade gar nicht Gladbach roasten, naja, ihr findet ja mein E-Mail-Postfach, liebe Hörerinnen und Hörer, aber unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten ist es ja dann, aus der Aktualität dann irgendwann mal zurückzutreten und dann quasi den größeren Bogen zu spannen und sagen, okay, da hat sich die Historie des Vereins ein bisschen gewandelt. Wo glaubst du denn, das ist extrem schwierig, das mitten jetzt während der laufenden Saison zu machen, aber wo glaubst du denn, wird man später mal diese Saison, diese zweite unter Seoane verorten können? Hast du dafür schon ein Gefühl?
Jetzt fällt mir spontan irgendwie so der Begriff Regeneration ein, Regenerationssaison, weil man diese Saison von, also diese sehr enttäuschende Saison von letztem Jahr dann so ein bisschen durch diese Saison abgeschüttelt bekommt, weil man die Gesichter, die vorher so ein bisschen den Verein repräsentiert haben, ne, eben schon erwähnt, auch Janschke, Hermann, Kramer, die hat man durch andere ersetzt, da jetzt einfach mal Kleindienst, Reiz, Hack zu nennen, die da so ein bisschen in diese Fußstapfen getreten sind. Vielleicht könnte die Saison dann irgendwann auch so ein bisschen die Überschrift tragen, das neue Gesicht oder die neuen Gesichter der Borussia. Es wird ja auch so sein, dass man jetzt dann die dritte Sommervorbereitung mit dem gleichen Trainer haben wird. Auch das ist ja dann nochmal ein Unterschied zu den Vorjahren, und Gladbach wird ja gerade auch so ein bisschen belohnt dafür, am Trainer festgehalten zu haben. Das ist ja auch so ein interessanter Punkt, weil du hast eben die Bilanz genannt. Jeder andere wäre vielleicht schon letztes Jahr im Mai dann weg gewesen oder viele andere Vereine hätten sich dann für einen Trainerwechsel entschieden.
Es ist auch wirklich schwierig mit Seoane. Oder vielleicht eben auch nicht. Also ich habe da, heute Morgen habe ich da nochmal lange drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, an irgendeinem Punkt werden wir, wie immer in den letzten Schwerpunkt bei Borussia Mönchengladbach, eben auch über Seoane sprechen müssen. Und eben, ich will jetzt gar nicht wieder die Geschichte nacherzählen mit, wie man sich von Trainer zu Trainer für einen anderen Spielstil entschieden hat. Man ist auf jeden Fall bei jemandem gelandet, der in keine Schublade gepasst hat, wo man nicht wusste, was wird jetzt kommen? Sowohl in der Außendarstellung, da konnte man es eher so ein bisschen erahnen. Er ist ein nüchterner Trainer. Er ist kein Lautsprecher. Er ist manchmal ein bisschen grumpy, aber eigentlich schon, finde ich, sehr aufrichtig und immer an der ehrlichen Antwort interessiert und vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen müde. Das wäre ja auch in Ordnung. Da, man muss jetzt nicht auf jede Frage mit Jubelarien reagieren als Trainer. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber sprich, er passt eigentlich in keine Schachtel so richtig rein und dann irgendwann sind wir gelandet, auch hier im Rasenfunk, beim Thema, okay, er ist der Pragmatiker. Das heißt, bei ihm steht der Spielstil nicht über allem, sondern er passt sich eben sehr gut an. Innerhalb einer Saison, innerhalb eines Spiels. Und dann konntest du an Details, konntest du noch Kritik üben. Einwechslungen waren da ein Thema. Vielleicht auch manchmal zu wenig Mut in manchen Spielphasen. Aber es war dann schon sehr, sehr im Detail. Und da wird es dann auch manchmal ein bisschen ungerecht gegenüber Trainern. Und mein Gedanke, den ich jetzt heute Morgen hatte, war, wir wollen, ich glaube auch viele Fußballfans, wir belohnen Stabilität. Also wenn etwas vorhersehbar ist. Wenn ich grob dir sagen kann, wie die Borussia das nächste Spiel angehen wird und wie es wahrscheinlich verlaufen wird, dann gibt das einem das Gefühl der Sicherheit und das ist, glaube ich, was viele Menschen anspricht, unterbewusst oder bewusst. Und jetzt will ich nicht sagen, dass man bei Gladbach so gar nicht weiß, was kommt. So grob weiß man natürlich immer Bescheid. Aber die Qualität von der Borussia ist ja in dieser Saison, dass alles in jedem Spiel passieren kann. Und im Negativen seltener als im Positiven. Deswegen ist es eine gute Saison. Also du wirst nicht immer 1-5 gegen Wolfsburg verlieren. Aber es ist trotzdem eigentlich nicht vorhersehbar. Wenn wir jetzt die nächsten 6 Spiele tippen würden, Freiburg zu Hause, Dortmund auswärts, Kiel auswärts, Hoffenheim zu Hause, Bayern auswärts, Wolfsburg zu Hause. Lass es 10 Leute tippen und du hast wahrscheinlich 10 unterschiedliche Punktestände, die Gladbach am Ende der Saison hätte. Und vielleicht ist das aber genau die Qualität, die nur von unserer Arbeit nicht so wirklich gewürdigt wird, weil es für uns auch einfacher wird, wenn wir Stabilität und Vorhersehbarkeit bewerten können, weil wir dann können wir nämlich auch stabil bei unserer Meinung bleiben. Wir finden das doof und deswegen sind wir jetzt schon kritisch vorm nächsten Spiel, weil es wird wieder doof werden. Und vielleicht ist das, was Gerardo Seoane ausmacht und was auch deswegen so schwer in Worte zu fassen ist. Ich entschuldige mich für den langen Monolog, weil es eben einfach dem widerspricht, was man irgendwie haben will. Nämlich, dass man dieses von Zufall geprägte Spiel Fußball dann doch irgendwie für sich so verpacken kann, dass man das Gefühl hat, ich habe jetzt Ahnung davon. Dabei ist es so, selbst wenn du mit den härtesten Nerds sprichst, die sagen dir alle, vorhersagen kannst du sowieso nicht. Ja. Was denkst du darüber?
Boah, jetzt auf tatsächlich auf jetzt den Endspurt bezogen, auf die letzten 6 Spiele.
Ja, auch generell zu dieser Frage, wie man das Schaffen von Gerardo Seoane einordnet. Ich meine, du wirst da ja noch viel mehr drüber nachgedacht haben als ich.
Ja, wir hatten ja in Gladbach in den letzten Jahren viele Trainer, die wir begleitet haben. Was ich sagen muss, und das passt auch so ein bisschen zu der pragmatischen Richtung, was ich bei Gerardo Seoane von Anfang an sehr angenehm fand und was auch einfach ein großer Unterschied gerade zu Daniel Farke war, dass er es geschafft hat, nach dem Spiel Dinge sehr schnell auf den Punkt zu bringen und offen und ehrlich war. Also, dass er immer sofort erkannt hat, was eigentlich schief lief, nicht drumherum geredet hat. Also, ich fand ihn in den Analysen eigentlich immer gut und hab dann lange Zeit nicht verstanden. Also ich habe mich dann immer gefragt, ja, aber ihr wisst doch, woran es liegt. Also es wird ja Dann ändert doch mal was. Und das hat mir halt die ganze letzte Saison dann irgendwie gefehlt. Ob es dann diese Sommerpause gebraucht hat, einfach um da nochmal ein bisschen rauszuzoomen und so von oben drauf zu gucken, scheint so, weil ja jetzt dann doch viele Sachen dann in der Sommerpause geändert wurden und irgendwie nicht im laufenden Betrieb. Und ich erlebe Gerardo Seoane, aber das wird wahrscheinlich jetzt nicht überraschen, auch mittlerweile ein bisschen gelöster, ein bisschen nahbarer und offener, ob auf Pressekonferenzen oder auch in Hintergrundgesprächen, hängt natürlich auch immer mit der sportlichen Situation zusammen, weil du darfst es ja auch keinem Trainer übel nehmen, wenn in der Öffentlichkeit über seine Zukunft diskutiert wird und wenn dann eben Antworten eher ein bisschen knapper ausfallen. Ich glaube auch, dass Seoane sehr selbstkritisch ist und dass da letzte Saison schon für sich sehr gut aufgearbeitet und analysiert hat. Glaube auch, dass er da in der Mannschaft vielleicht hin und wieder sogar besser, witziger und lockerer ankommt, als es manchmal so den Anschein macht. Also, dass er da vielleicht in diesem inneren Circle gar nicht so streng ist, wie er dann vielleicht oft wirkt. Und ja, wo das denn jetzt hingehen wird in Zukunft. Wir reden ja auch davon, dass sein Vertrag nächsten Sommer ausläuft, also 2026. Wenn er jetzt die Einstelligkeit, die als Saisonziel ausgerufen war, erreicht, dann ist man ja ganz schnell, dass es da dann auch um seine Zukunft geht. Und wenn ich jetzt, ich meine, du weißt auch, wie es läuft, wenn ich jetzt der Berater von Gerardo Seoane wäre, dann würde ich dabei jetzt im Sommer gehörig Druck machen, was einen neuen Vertrag angeht. Und dann reden wir davon. Und das ist ja auch ähnlich wie bei, ihr hattet ja letzte Woche diesen Frankfurt-Schwerpunkt, ähnlich wie bei Dino Toppmöller. Vor einem Jahr hättest du gedacht, beide sind im Sommer vielleicht nicht mehr da, weil es da womöglich mehr Argumente für eine schnelle Trennung gab als für einen Verbleib. Und jetzt zahlt sich's gerade für beide Vereine diese Saison dann aus.
Ja, und das wirft ja auch gleichzeitig ein Licht darauf, wie wir über Trainer sprechen und denken in der Öffentlichkeit. Denn die Kernkompetenz ist ja erstmal Menschenführung. Du musst mit dieser Gruppe zurechtkommen. Du musst an den richtigen Momenten streng sein, in den richtigen Momenten locker und du musst eine Form der Aufrichtigkeit haben, die Spieler zu schätzen wissen. Jemand, der unaufrichtig ist, der schafft es nie länger, eine Gruppe hinter sich zu vereinen. Das ist letztlich einfachste Psychologie. Du hast es schon angedeutet gerade, als du gesagt hast, du glaubst, dass er nochmal im Umgang mit dem Team ein bisschen humorvoller und vielleicht auch ein bisschen offener, lockerer ist in manchen Situationen, als man denkt. Glaubst du, dass das auch in der letzten Saison schon so war, dass sich das Team mit dem Trainer eigentlich ganz gut, dass die beiden ganz gut miteinander auskamen, mit eben der einen sachlichen Einschränkung, es war ihnen zu viel hin und her Gewechsel. Aber das bedeutet ja auch was, wenn ein Trainer darauf reagiert, wenn einem das Team spiegelt.
Also ich würde jetzt da nicht so weit gehen und sagen, dass das letzte Saison nicht gepasst hat, weil dann hätte es, glaube ich, da auch von oben die Anpassung letztes Jahr gegeben. Ich glaube einfach, dass das diese Saison irgendwann so eine positive Eigendynamik entwickelt hat. Also, dass man da, es ist ja dann immer auch für uns ganz interessant, so Knackpunktspiele im Laufe einer Saison herauszufiltern. Und es gab ja das Pokal aus in Frankfurt, diese 1-2 Niederlage.
In und Überzahl.
Genau, in Überzahl, weil Lukas Ulrich die rote Karte herausgeholt hat am Anfang. Und dann gab es aber 4 Tage später einfach den Sieg gegen Bremen, wo du zur Halbzeit schon 3-0 geführt hast und dann 4-1 gewinnst und danach in Leipzig gepunktet und gegen Pauli gewonnen. Und dann hattest du da plötzlich in der Bundesliga so eine Serie von 5 ungeschlagenen Spielen. Mhm. Und ich glaube, das hat alle ungemein gepusht. Das hat auch so ein bisschen wahrscheinlich dann die Glaubwürdigkeit von Seoane auch für seine Entscheidungen gestärkt, was sich dann ja auch mehr und mehr gezeigt hat, siehe Ulrich, siehe Nikolas, dass da jetzt langfristig doch dieses Leistungsprinzip belohnt wurde. Auch das tut ja einem Kader gut. Marvin Friedrich ist da ja auch noch zu nennen, über den hast du ja eben schon kurz gesprochen. Auch er ist ja dieses Jahr, wenn er gespielt hat, ganz, ganz anders aufgetreten. Und auch bei ihm hätte man sich dann irgendwann ja vorstellen können, okay, wenn Elvedi oder Itakura da ausfallen, dann kannst du dich auf ihn verlassen und dann musst du dir da hinten keine Sorgen machen. Und was ja, dann auch so kleine Geschichten, die man dann hört, vor dem Spiel in Stuttgart, was sie ja jetzt 2-1 gewonnen haben, soll Seoane dann in der Kabine so zur Mannschaft gesagt haben, ich wette heute auf euch, also ich setze heute auf euch, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich bin überzeugt davon. Und dann haben sie es ja auch gewonnen. Und ich glaube, all das beflügelt dann ja so eine Mannschaft und so ein Verein, dass man irgendwann wieder dran glaubt, okay, es ist jetzt auch kein Zufall mehr, dass wir die Spiele gewinnen. Sie haben ja auch das Führungsproblem ad acta gelegt. Sie haben dieses 2 Spiele in Folge gewinnen, was sie 2,5 Jahre begleitet hat. Und das ist ja dann, das finde ich auch bei unserem Job manchmal auch so ja, skurril. Wenn man dann auf Pressekonferenzen mal nachfragt, dann heißt es immer, nee, das spielt in unseren Gedanken keine Rolle, damit beschäftigen wir uns nicht, das ist nur von außen. Und wenn dann aber dieses 2. Spiel in Folge gewonnen wird, dann ist da plötzlich so eine große Erleichterung und dann wird gesagt, ja, nee, das hat uns auch beschäftigt und wir sind jetzt froh, ja, dass wir da einen Haken dahinter machen können.
Ja, das ist wirklich schon so oft vorgekommen. Aber gut, so ist eben auch das Leben als Sportjournalist und Sportjournalistin und man kann es ja auch von Spielerseite her verstehen. Aber weil ich eben so, also warum ich nochmal danach gefragt habe, nach diesem Verhältnis zwischen Team und Seoane, wo wir logischerweise immer nur spekulieren können. Ich glaube nämlich, dass Gerardo Seoane ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, um einen Punkt rauszuarbeiten. Wenn du im Grundsätzlichen kein Problem hast mit der Menschenführung und wenn du einen Trainer hast, der grundsätzlich mit den Spielern gut umgeht und von ihnen anerkannt wird. Natürlich gibt's immer Konflikte und es gibt immer auch Spieler, die kommen nicht mit dem Trainer klar und umgekehrt. Das ist wie bei Lehrern in der Schule. Aber wenn es im Groben und Ganzen stimmt, dann kann es sich sehr lohnen, am Trainer festzuhalten, denn die Borussia ist ein Beispiel dafür, dass es eine Transferphase mit einer sehr guten Quote bei Führungsspielern nur benötigt, in Anführungszeichen, um eben auch Dinge aufzubrechen, an denen jahrelang vorher die Trainer gescheitert sind. Stichwort zum Beispiel eine neue Leistungskultur in den Verein bringen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass das für immer so sein wird, dass jetzt die Borussia jetzt Champions League macht und dann nächstes Jahr irgendwie in die Top 3 vorstößt und so weiter und so fort. Aber es sagt ja schon was darüber aus, wie man auch manchmal vielleicht die Bedeutung von Trainern, von Taktik auch, da bin ich ganz sicher auch ein Kandidat für, überschätzt. Erstmal geht es vielleicht auch darum, jemanden zu haben, der eine Gruppe führen kann. Und dann muss der nämlich vielleicht auch nicht eine Schachtel packen. Es gibt noch ein anderes Beispiel, das ist Dieter Hecking zum Beispiel in dieser Saison. Kann mir irgendjemand sagen, welche taktischen Ideen Bochum zu Erfolg geführt hat? Ja, so im Mikrobereich kann ich das auch sagen, dass er da ein paar Dinge verändert hat. Jetzt haben sie aber mit derselben taktischen Idee 2-mal richtig auf die Mütze bekommen. Und das kann ja nicht nur taktische Gründe haben, aber offenbar ist er in der Menschenführung ein guter Trainer, aber auch einer, der eben sehr schwierig in Schubladen zu verorten ist und wo man auch dann dementsprechend, man kann dann auch eine Skepsis gegenüber einem solchen Trainer haben. Und ich glaube aber, dass das etwas sein wird, was man aus dieser Saison mitnehmen kann bei Gladbach und dann eigentlich auch relativ unabhängig davon, wie die nächste Saison verläuft. Nur sollte die ein richtiger Reinfall werden, dann werden wir sagen, okay, es lag doch nur an den Transfers. Seoane, der Blinde, hat ja gar keine Ahnung, der sieht ja gar nicht, was auf dem Feld passiert, aber eigentlich kann ich mir das kaum vorstellen. Und das finde ich insofern interessant, weil die Saison von Gladbach ist für sich eine spannende, aber man kann, glaube ich, daraus auch viele Sachen lernen, auch für andere Vereine. Und dass du vorhin zum Beispiel den Dino Toppmöller-Vergleich gezogen hast zur letzten Saison, den hatte ich nämlich auch schon sehr häufig im Kopf. Da ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen anders gelagert, aber das scheint es ja auch so zu sein. Der Zugriff auf die Spieler und das sich gegenseitig zuhören vom Trainer den Spielern und die Spieler hören dem Trainer zu, das muss da definitiv da sein, sonst könnte man nicht so einen Erfolg haben über einen längeren Zeitraum jetzt dann in dieser Saison. Und so ist es bei Seoane auch. Und dann ist es vielleicht auch in Ordnung, dass man nicht dem Aktionismus verfällt, den wir dann manchmal von außen auch gerne hätten, weil es halt auch sehr einfach ist, einen Trainer zu wechseln und zu sagen, okay, jetzt haben wir übrigens den hier von Leeds geholt und der wird uns jetzt Positionsspiel beibringen.
Vielleicht noch da als kleine Ergänzung, weil mir das gerade auch nochmal in den Kopf gekommen ist, was man auch, also selbst wenn Seoane letzten Sommer dann weg gewesen wäre, dann wäre so in der Analyse definitiv auch vorgekommen, dass er jemand ist, Und das Wort wird im Verein sehr oft benutzt, der sich von Anfang an mit dem Club committed hat. Mhm. Und das nicht nur mit dem Club, sondern auch mit diesen Gegebenheiten. Also es war klar, dass gerade auch nach der Corona-Phase und durch die Tatsache, dass halt Spieler wie Thüram ablösefrei gegangen sind, dass da nicht viel Geld da sein wird, um am Kader zu basteln. Und auch letztes Jahr mit den nur 7 Millionen für Kleindienst, also ist ja ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, kannst du, glaube ich, nicht bekommen. Mhm. Dafür mussten sie halt auch in Vorkasse gehen. Also das lag nicht mal ebenso rum. Und da gab es ja dann noch den Last-Minute-Verkauf von Manu Kone, der auch notwendig gewesen ist. Und Seoane hat aber, also das weiß nicht, intern wird er sicherlich auch mal das so als Argument herangezogen haben, aber er hat sich jetzt so nach außen auch nie darüber beklagt und gejammert. Und das, muss ich sagen, spricht dann ja auch für jemanden, dass er so Argumente dann, gerade wenn es schlecht läuft, nicht heranzieht, obwohl vielleicht jeder von außen gesagt hätte, ja, stimmt, ist ja so und hast du recht und kannst du vielleicht auch wirklich nichts für und ja, muss man auch mehr berücksichtigen. Das gab's dann aber auch nicht.
Kann man letztlich auch vielleicht in den Bereich der Menschenführung zurück transportieren, wenn man möchte, ist ein bisschen hergeholt, aber die arbeiten ja alle in einem Umfeld, das unter einem sehr hohen Druck steht und unter einer sehr hohen Aufmerksamkeit und der Druck, der verteilt sich aber auf mehreren Schultern und wenn jetzt zum Beispiel Gerardo Seoane sich in der Öffentlichkeit anders verhalten hätte als von dir beschrieben, dann hätten wir zwei ganz viel über Roland Wirkus gesprochen, weil er hätte quasi Druck von sich abgeleitet auf Roland Wirkus. Und das gibt's auch. Das machen Trainer, das machen auch andere Führungspersönlichkeiten. Das ist, glaube ich, so eine Art und Weise, wie man damit umgeht. Die kann sich auch im Laufe des Lebens durchaus mal verändern. Aber auch das kann dich natürlich intern stärken. Es kann dich ironischerweise auch schwächen. Also du bist dann auch leichter zu entlassen. Aber es scheint schon zu sein, als ob die Borussia, die jetzt ja nicht der Verein ist, der sich ständig wandelt, sondern wo man eher so das Gefühl hat, entstaubt mal den Leitsordner und macht mal ein bisschen was neu, was allerdings auch so ein bisschen Klischee ist. Ich weiß, dass sich viel an Infrastrukturen so getan hat, aber das scheint denen schon entgegenzukommen, dass man da einfach eine Verlässlichkeit hat und man sich eben auch aufeinander verlassen kann, so meine ich das jetzt. Also Roland Wirkus auf Seoane, Seoane dann aber auch auf Wirkus. Und dann führt das eben mit einigen tausend anderen Dingen zu einer erfolgreichen Saison wie derjenigen hier. Aber es scheint mir so, also er scheint dann doch in dieser Haupteigenschaft vor allem auch zu Borussia Mönchengladbach sehr gut zu passen.
Ja, und zu dieser Abhängigkeit nochmal von Roland Wirkus und Gerardo Seoane. Vielleicht auch ein Teil der Wahrheit, dass Seoane auch das Glück hatte, dass es mit den beiden Vorgängern nach je einer Saison vorbei gewesen ist.
Guter Punkt.
Das muss man ja auch berücksichtigen. Hätte der Club Gerardo Seoane letzten Sommer freigestellt, dann wäre Roland Wirkus auch im Fokus der Kritik gewesen, weil er da ja einfach dann den nächsten Trainer verschlissen hätte. Jetzt kann man natürlich ein Jahr später sagen, alles richtig gemacht, aber das war da ja nicht abzusehen und der Druck war ja auch zu Recht groß. Die Kritik war zu Recht groß, auch die Kritik, die es in dieser Saison gegeben hat. Das darf man ja auch nicht verschweigen.
Ja, sehr guter Punkt. Alles passiert in einem Kontext. Und unsere Aufgabe ist es dann, den Kontext irgendwie herauszuarbeiten. Hanna, das hat sehr große Freude mit dir gemacht. Ich kann dich aber nicht entlassen aus dieser Folge ohne eine Prognose. Du musst uns jetzt bei den Unprognostizierbaren, nämlich bei der Borussia aus Mönchengladbach, musst jetzt sagen, wird's der Europapokal und wenn ja, welcher Wettbewerb?
Dann lege ich mich jetzt fest und sage, es wird der Europapokal. Nicht die Champions League, das halte ich wirklich für utopisch, da sehe ich andere Teams. Es wird Platz 6 oder 7, da ist mir aber bewusst, dass dafür ja Stuttgart dann noch vorbei müsste. Was ich mir mit diesem Pokalschwung vorstellen kann, du hast ja, glaube ich, am Montag gesagt, dass du Stuttgart dann am letzten Spieltag so ein bisschen abschreibst und sagst, die wollen alle nur ins Pokalfinale und wollen verletzungsfrei bleiben. Ja, aber die wollen ja auch alle ihre Startelf-Berufung im letzten Spiel rechtfertigen.
Ja, das haben mir sehr viele Leute auf YouTube auch geschrieben.
Ja, gut. Nee, also ja, Platz 6 Europa League oder Platz 7 irgendwie, dass es dann übers Pokalfinale funktioniert. Das wäre dann aber ja, und über Stuttgart einfach, das wäre dann ja aber maximal auch dramatisch, wenn du da am letzten Spieltag wirklich noch so gucken musst und rechnen musst. Zur Halbzeit steht es 0-0 bei Gladbach-Wolfsburg und oh, was macht Stuttgart? Sind die hoffentlich vorbeigezogen? Oder auch hoffentlich nicht, je nachdem, wie man es dreht. Aber ja, die Antwort hast du von mir. Wenn ich es jetzt prognostizieren müsste, dann wird das tatsächlich was.
Die Europa League. Ja, ich glaube, also ich würde mich da anschließen, aber je länger wir jetzt heute über Gladbach gesprochen wurden, desto mehr ist eigentlich mein Gefühl gewachsen, dass es total zu dieser Saison passen würde, wenn man es irgendwie schafft, auf Rang 5 vielleicht noch zu springen. Und Rang 4 wird schwierig dadurch, dass Leipzig jetzt den Trainer gewechselt hat. Ansonsten hätte ich das definitiv auch mit in die Verlosung reingeworfen. Da glaube ich allerdings, dass man jetzt vermutlich eine Verstabilisierung sehen wird, aber ist eigentlich jetzt noch seriös nicht zu sagen. Aber das Restprogramm, das ist absolut machbar. Auch 33. Spieltag auswärts bei Bayern. Die sind dann wahrscheinlich schon Meister geworden, sind vermutlich aus der Champions League raus. Wahrscheinlich wäre es sogar besser, wenn sie in der Champions League noch drin wären. Dann sind sie im Kopf sowieso komplett woanders. Wahrscheinlich haben sich noch 3 Spieler bis dahin verletzt, so wie es aktuell bei denen läuft. Ja, also wird doch keinen von uns überraschen, wenn da Tim Kleindienst das 2-1 köpft in der 78. und Bayern keinen einzigen Angriff mehr zu Ende fährt, weil sich Gladbach wieder mit seiner Fünferkette hinten reingestellt hat. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Natürlich wäre es ein bisschen ein Stretch. Also man ist jetzt dann schon, man lag ja auch noch so gar nicht, ich glaube an 3 oder 4 Spieltagen lag man ja überhaupt auf Rang 5 oder auf Rang 6. Also wenn man da jetzt dann einlaufen würde, hätte man auch ein gutes Timing letztlich gehabt. Aber unmöglich ist es nicht. Und das ist doch das Schöne, dass man auch immer drüber berichten kann. Hanna, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude mit dir gemacht, im Rasenfunk
mit
Borussia zu sprechen. Und es ist so schön. Weißt du, ich kenne ja deine Stimme schon aus den Pressekonferenzen und ich kenne dich quasi nur aus dem Blick, den Gerardo Seoane hat, wenn du eine Frage stellst. Er ist aber ehrlich gesagt genauso wie bei allen anderen, nämlich er hört halt einfach zu und dann antwortet er. Und wie schön es dann ist, mal quasi die andere Seite der Pressekonferenz kennenzulernen. Schön, dass du mal hier mit dabei warst.
Der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer. Ihr wisst ja, alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert. Wir sind Paywall-, Werbe- und sponsorenfrei. Auf rasenfunk.de, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Johannes vom Neckar, na, da haben wir den VfB wahrscheinlich, bei Janis, bei Andreas Lorenz und bei Sofakartoffel. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben sich dort auch als SupporterInnen registriert. Das hat für euch den Vorteil, dass ihr zum einen auf dem Newsletter-Verteiler für die Rasenfunk-SupporterInnen landet. Da gibt es so 1 bis 2 Mal im Jahr so einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Rasenfunks und ihr könnt eben nach dem Zufallsprinzip hier genannt werden in der Sendung. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Sendung oder zu anderen Folgen, dann geht auch sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de in unser Forum und abonniert doch bitte auch die anderen Feeds, die wir haben. Wir sprechen über die Bundesliga der Frauen, wir sprechen über die zweite Liga und europäischen Top-Fußball in der Liga Tour. Wir sprechen über zeitlose Themen im Tribünengespräch und wir sprechen über die deutschen Nationalteams und Turniere im Nationalteams-Feed. Und ich weiß, dass ihr nicht alle diese Feeds abonniert habt, also bitte tut es doch. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.